Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze zusammen mit Dominik Müller, meinem Kollegen aus dem religionswissenschaftlichen Seminar. Dominik, wir sind beide gerade ziemlich frisch aus den Ferien oder von Reisen zurückgekehrt. Ich von der ehemaligen Sowjetrepublik, von Tadschikistan. Du aus Tartastan.
Tartastan.
Genau, ja. Ich sage das so langsam, weil nämlich peinlicherweise ich festgestellt habe, ich hatte keine Ahnung, dass dieses Land überhaupt existiert oder diese Teilrepublik. Und als du dann gesagt hast, Tataren, so das Stichwort, da war mir dann klar, es ist wirklich nicht Kasachstan oder so etwas, sondern Tartastan. Ich vermute mal, viele wissen genauso wenig wie ich über dieses Land. Andi schaut auch schon ziemlich mit vielen Fragezeichen, oder?
Ja, ich nie gehört, tatsächlich, ja.
Starte doch mal damit. Was ist Tatarstan für eine Gegend?
Ja, ich muss das in der Vergangenheit oft auseinanderhalten, weil ich habe tatsächlich auch in Kasachstan und in Kirgisistan geforscht und bin dann immer weiter in den Westen sozusagen gegangen, Richtung Tatarstan, also mit T. Das ist eine autonome Republik oder eine Republik in der Russischen Föderation, etwa 800 Kilometer östlich von Moskau, also rund eineinhalb Flugstunden von Moskau.
Hört sich ziemlich weit weg an.
Ja, nee, geht. Also ich meine, Russland hat...
Gut, ist riesig.
Fast 10 Zeitzonen. Also von dem her, das ist nur, ist noch gleiche, ist noch Moskauer Zeit, also von dem her ziemlich zentral und auch eben geografisch gesehen Teil Europas.
Genau. Aber umso schlimmer, dass so viele von uns keine Ahnung davon haben, von diesem europäischen Teil.
Ja, ich denke auch, vor allem eben genau, ich meine, neue Stelle ist ja Lecture für Islam in Europa. Und wenn Leute an Islam in Europa denken, vor allem im Kontext hier, dann denken sie natürlich zuerst mal an die Musliminnen und Muslime, die in den 60er Jahren als Teil der Arbeitsmigration nach Westeuropa gekommen sind. Aber eben gerade die Region Tatarstan, die zählt geografisch zu Europa und ist mindestens seit dem 10. Jahrhundert muslimisch. Also von dem her eben auch Islam in Europa.
Genau. Und sehen die Menschen dort das auch so? Also es gibt ja sehr viele Russen in Tatarstan, das habe ich nachgelesen, und sehr viele Tatarinnen und Tataren. Zumindest mal die Tatarinnen und Tataren, verstehen die sich als Europäerinnen? Schwierige Frage.
Schwierige Frage, definitiv. Ja, aber ich denke schon. Oder zumindest auch eben dazwischen drin, zwischen Europa und Asien und auch zwischen den quasi Kulturen und zwischen den Religionen. Und ja, du hast gesagt, eben es sind rund 4 Millionen Menschen in Tatarstan, ein bisschen mehr als die Hälfte zählen zu den Tataren und Tatarinnen, mehrheitlich muslimisch, hanafitische Rechtsschule.
Vielleicht also kannst so ein bisschen dazu gleich noch was sagen, weil eben ich war im Pamir-Gebirge, da sind die Ismailitinnen und Ismailiten zu Hause. Das ist jetzt eine andere Form von Islam.
Genau, also es ist eine sunnitische Form des Islam, hanafitische Rechtsschule. Aber gerade auch darum ist es so spannend für die Forschung, weil es ist natürlich durch die verschiedenen Epochen in der Geschichte auch geprägt, also durch die mehr als 80 Jahre auch als Teil der Sowjetunion, atheistische Staatspropaganda sozusagen. Gleichzeitig diese lange Geschichte und der Islam halt schon auch als Identifikationspunkt, weil in der Narrative die offizielle Annahme des Islam, die fand rund im Jahr 922 statt. Also es war noch nicht Tatarstan, sondern das war so ein Vorgängerreich, Vorgängerstaat, das Reich der Wolga-Bulgaren. Und für die Tatarinnen und Tataren ist dieses Jahr 922 sehr wichtig, weil es war eben 66 Jahre bevor Knas Wladimir, also der Führer der Kiewan Rus, das Christentum angenommen hat. Also man verwendet dieses Datum, auch dieses 922, zum sagen, ja, der Islam hat sogar noch eine längere Präsenz in der Region als das Christentum sozusagen. Ja.
Wenn ich jetzt als Reisende komme, nichts ahnend oder ein bisschen ahnende Reisende, woran würde ich denn merken, dass da dieser Islam nach der hanafitischen Rechtsschule gelebt wird?
Ich glaube, du würdest nicht merken, dass das die hanafitische Rechtsschule ist, weil...
Aber ich würde merken, dass es jetzt kein schiitischer Islam ist.
Ja, wenn du ein bisschen länger da bist, vielleicht schon, ja. Und wenn du dich ein bisschen besser auskennst auch. Aber ich würde sagen, man merkt zuerst mal, dass es muslimisch ist. Aber man merkt auch eben, dass es nicht nur muslimisch ist. Also wenn man beispielsweise den Kremlin, also den Kreml, den Regierungsdistrikt von Kasan, das ist die Hauptstadt Tatarstan, anschaut, dann hat man dort eben diese große Kul-Sharif-Moschee. Das ist die, die vorne auf meinem Laptop ist, falls das auf dem Foto dann sichtbar wird.
Ich mache nachher für Instagram auf jeden Fall ein
Genau,
Foto.
Oder ich kann auch sonst ein paar Fotos verlinken. Mhm. Und gleichzeitig hat man daneben auch eine orthodoxe Kirche. Also dieses Nebeneinander der Religionen wird auch in der Gestaltung des Raumes sichtbar. Mhm. Und es ist spannend, auch in der offiziellen Narrative wird die Konflikthaftigkeit auch häufig ausgeblendet. Also
Konflikte zwischen christlichen Mitgliedern des Staates und Musliminnen und Muslimen.
Ja, und eben gerade auch die Geschichte, also weil ein zweites wichtiges Datum ist 1552, das ist die Eroberung Kasans und die quasi die Auflösung des Kasan-Khanates durch Ivan Grozny, also Ivan den Schrecklichen.
Und Ivan der Schreckliche offiziell war dann orthodoxer Christ.
Genau, und dann wurden eben halt auch Moscheen zerstört, es wurden religiöse Gelehrte, religiöse Führer getötet. Das hat sich dann erst unter Katharina der Großen im 18. Jahrhundert, die hat so dieses sogenannte Toleranzedikt erlassen, wo auch religiöse Vielfalt im russischen Zarenreich eigentlich wieder anerkannt wurde und zum Teil auch sogar gefördert wurde.
Das hat sich dann in der Sowjetunion nochmal geändert, gell?
Genau. Jetzt, falls einige meiner Studierenden zuhören, die haben das ziemlich ausführlich gehört. In der Sowjetunion, das ist relativ spannend, weil genau zum Beginn der Sowjetunion wusste man nicht so recht oder wussten die sowjetische Führung nicht so recht, wohin mit den Musliminnen und Muslimen. Während die russisch-orthodoxe Kirche klar mit dem Zarentum eigentlich in Verbindung stand.
Und dann verfolgt wurde.
Und dann verfolgt wurde, wusste man nicht, wie sind die Musliminnen und Muslime so einzuschätzen. Und darum ist es auch sehr spannend, dass gerade in den Anfangsjahren der Sowjetunion dieser sowjetische Orientalismus, also diese sowjetische Islamforschung, einen großen Aufschwung erlebte. Und man versuchte eben, diesen Islam und die Musliminnen und Muslime so in diesem historischen Materialismus von Marx irgendwo zu verorten. Also wo finden wir die?
Und war dann die Hoffnung, dass die zu überzeugten Kommunistinnen und Kommunisten werden?
Ja, eben man wusste nicht so recht, wo man eben diese muslimischen Gesellschaften im Zarenreich einschätzen sollte. Und man hat dann eben auch die Frühgeschichte des Islam eigentlich nachverfolgt und hat gesagt, einige WissenschaftlerInnen haben dann gesagt, ja, das sei eine Form von Urkommunismus sozusagen. Mhm. Andere haben gesagt, es sei eine Feudalgesellschaft schon. Und je nach Einschätzung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gäbe es natürlich eine andere Politik gegenüber. Und es ist schon so, dass man gerade in den 20er Jahren, also gerade am Anfang, gab es muslimische Akteure, die versucht haben, so eine Synthese zwischen Islam und Kommunismus auch zu machen. Und es gab dann auch solche...
Und das gab es ja in der DDR auch im Hinblick auf Christentum und Kommunismus.
Mhm. Genau.
Ich mich noch ziemlich gut aus meiner Studentengemeindezeit erinnern.
Genau, man kann sich es auch so vorstellen und das ging dann bis in die 30er Jahre und dann kam eigentlich eine Verfolgung.
Ja.
Es wurden dann auch so offizielle Strukturen wieder aufgebaut, also diese geistlichen Verwaltungen der Muslime, diese, man umgangssprachlich sagt man Muftiate, die eigentlich auch so Nachfolgeinstitutionen sind von dem, was schon Katharina aufgebaut hat. Da gab es damals
eins. Aber du hast doch gerade gesagt, sie wurden verfolgt. Gleichzeitig hat man Strukturen aufgebaut, also um sie besser kontrollieren und überwachen zu können.
Ja, genau. Okay, man hat dann aber eben halt auch Vorteile. Also das habe ich in meinem Artikel relativ beschrieben. Es ist eben nicht nur Verfolgung, sondern es ist auch so eine, wie soll man sagen, so eine Appropriation, also ein Versuch eines Miteinbeziehens. Also es ist nicht nur restriktiv, sondern man versucht auch Vorteile zu geben. Und das Gleiche ist eigentlich, was man heute auch in Russland sieht. Also zum Ende der Sowjetunion kamen relativ, oder mit dem Beginn der Russischen Föderation, gerade auch auf das Gebiet von Tatarstan, aber auch in andere russische Regionen, kamen sehr viele Bewegungen und Kirchen aus unterschiedlichen Denominationen nach Russland, weil man sich so einen...
Konversionserfolge erhoffte, genau, oder?
Genau, Konversionserfolge. Man sieht auch in der Literatur viel dieses Bild des religiösen Marktes, der dann plötzlich total geöffnet wurde.
Wie erfolgreich war das in Tatarstan?
Das war sehr erfolgreich. Also man sieht, dass die Zahl der Kirchen und auch der muslimischen Gemeinden ziemlich stark anstieg. Mhm.
Ja, aber wahrscheinlich auch andere Bewegungen.
Ja. Also man hatte wirklich eigentlich von Zeugen Jehovas über Hare Krishna-Bewegung zu evangelikalen Kirchen, zu eben ganz unterschiedlichen muslimischen Gemeinschaften, sowohl aus Saudi-Arabien als auch aus der Türkei. Ja. Genau.
Was ist heute davon jetzt übrig geblieben?
Relativ wenig, weil so ab dem Jahr 2005 hat man das wieder mehr angefangen zu institutionalisieren. Ja. Also man hat wieder diese Muftiate gestärkt und heute gibt es eine Großzahl von solchen Muftiaten in den muslimischen Regionen, aber es gibt auch gesamtrussische Muftiate und dort wird eigentlich quasi der Islam sozusagen bürokratisiert, also er wird so in diese
Struktur
domestiziert und bürokratisiert, also in diese Strukturen rein gedrückt. Und das ist auch der Kontext meiner ersten Arbeit in Tatarstan, wo ich an einer islamischen Universität in Kasan geforscht habe, die eben Teil dieser offiziellen Infrastruktur ist. Und ich habe mich dort mit zentralasiatischen Studentinnen geforscht und mich hat dort interessiert, weshalb sie jetzt genau aus Zentralasien nach Tatarstan, nach Russland kommen, um den Islam zu studieren.
Kann man das mit einem Satz erklären? Warum? Also warum gerade Russland? Mhm. Was jetzt nicht wahnsinnig bekannt für seine offene, positiv unterstützende Religionspolitik im Hinblick auf nicht-orthodox-christliche Gemeinschaften bekannt ist. Mhm. Also vielleicht ganz kurz, damit wir dann noch auf die Entrepreneure, die ich nämlich besonders spannend finde, zu sprechen kommen.
Vielleicht zwei Sätze.
Okay.
Ja, also zuerst mal ist natürlich eine religiöse Motivation, wenn man das so sagen will, weil die Bildung im Islam einen wichtigen Stellenwert hat. Gleichzeitig hat es aber schon auch einen, ja, man kann sagen, und ohne jetzt, dass ich ihre Absichten oder Intentionen eine Instrumentalisierung vorwerfen will, aber es hat natürlich auch eine ökonomische Logik dahinter, weil, und das ist das Spannende an der Universität, die Universität vom Curriculum her, also was sie anbietet, sind so klassische Fächer wie eben Koranwissenschaft, islamische Rechtswissenschaft, also Fiqh, die sie anbietet, aber dann eben auch so angewandte Fächer wie zum Beispiel islamischen Journalismus, islamische Ökonomie. Und das war dann für viele Studierende sehr anziehend, weil sie sich davon versprachen. Und das hat natürlich auch mit dieser Institutionalisierung und mit dieser Bürokratisierung des Islams zu tun, weil dem Aufbau dieser offiziellen Strukturen entstanden beispielsweise auch offizielle Medien. Also es gibt islamische Radioprogramme, es gibt islamische Fernsehprogramme in Russland und für die braucht es natürlich Journalistinnen und Journalisten. Also es ist wie so eine ökonomische Nische und gerade für die Studierenden aus Zentralasien war es auch so, dass beispielsweise schon ihre Eltern da waren und quasi als klassische Gastarbeiter, wie man es auch im russischen Kontext nennt, nach Russland kamen. Und dann aber Mühe hatten, beispielsweise an einer anderen Universität aufgenommen zu werden, weil ihnen vielleicht gewisse Diplome fehlten, weil ihnen vielleicht der Zugang verwehrt blieb. Und man hat sich dort eine Chance erhofft.
Ja. Du eben, ich hab das schon gesagt, als wir uns mal unterhalten haben über deine Forschung da und das, was dich jetzt interessiert, da hast du eben gesagt, du findest so spannend, dass der Islam sich so wandelt in dieser Gegend und dass es jetzt eine sehr urbane Seite hat, eben eine Seite verschiedener Möglichkeiten auch als Entrepreneur zu reüssieren, also Erfolg zu haben. Das fände ich noch spannend, wenn du mal so die Bandbreite erzählen kannst. Und ich möchte dich auf jeden Fall noch nach dem Halal-Spa. Das war so ein Stichwort, was du genannt hast, wo ich mich hinterher geärgert habe, dass ich nicht nachgefragt habe.
Ja, genau. Also ich habe dann für meine Diss und für die nächste Forschung habe ich ja so ein bisschen den Kontext gewechselt. Da war ich in der Schweiz und der Türkei und habe zu islamischer Autorität geforscht. Und jetzt habe ich ja ein neues Projekt und jetzt will ich gerne wieder so ein bisschen zurück in die Region, aber das gleichzeitig, und da können wir nachher auch, wenn du magst, noch drüber sprechen, weil diese Entrepreneurs gibt es natürlich auch hier in der Schweiz oder in anderen Kontexten. Jetzt möchte ich gerne wieder so ein bisschen zurück nach Tatarstan oder auch nach Russland. Und was mich interessiert, sind eben so religious entrepreneurs, so religiöse UnternehmerInnen. Und das mag jetzt auf den ersten Blick oder auf den ersten, wie sagt man? Ja, auf das erste Hören sehr ökonomisch klingen. Aber ich verstehe diesen Begriff der UnternehmerInnen und eben, ich habe jetzt erst gerade damit angefangen, breiter. Also es geht nicht nur um quasi diese monetary incentives, also diese finanziellen Anreize, genau, sondern einfach um das etwas Unternehmen und dann eben auch abseits offizieller Strukturen zum Teil.
Fällt dir ein Beispiel ein von einer Person, die du besonders interessant fandest oder findest?
Ja, also da gibt's eben, du hast mich nach der Bandbreite gefragt, und da gibt's eine ganze Bandbreite von Heilerinnen und Heiler, also die quasi so dieses islamische Heilen praktizieren im Kontext von Besessenheit, also das nennt man Rukia. Und das ist eben sehr spannend, weil gerade auch von offiziellen religiösen Autoritätsfiguren wie beispielsweise Imamen wird dieses Heilen so ein bisschen ambivalent gesehen. Mhm. Und darum agieren die häufig eben nicht in den Moscheen, sondern sind eben in den kommen zu den Leuten nach Hause. Manche machen das in den Autos. Quasi
das heißt, in den Autos.
Ja, dass man eben quasi, eben weil man nicht in die Moschee rein kann, vielleicht sind die Leute auch so ein bisschen vorsichtig und wollen die Leute nicht zu sich nach Hause einladen. Ja. Also dann wird das Auto der Person, die das dann macht, dieses Heilers oder dieses Menschen, der Rukia macht, quasi zur mobilen
Aber
Praxis.
Aber ich kann mir das gar nicht konkret vorstellen. Also fällt dir eine Person ein, die du kennengelernt hast? Ist es eine Buchhalterin, die plötzlich denkt, ach, heilen wäre doch auch noch ganz spannend? Oder sind es Leute, die sagen, sie haben schon immer eine religiöse Ader und ein Interesse fürs Heilen oder für medizinische Themen gehabt?
Das kommt ganz unterschiedlich. Also häufig haben die Leute eben, darum auch religiöse UnternehmerInnen passt auch, weil es eben meistens nicht die Hauptbeschäftigung ist, sondern eben so wie ein bisschen Sidekick. Also dass die Leute einen ganz normalen bürgerlichen Beruf sozusagen haben und daneben eben noch diese Rukia machen. Und
also fällt dir irgendjemand ein, dem du begegnet bist? Wahrscheinlich so vielen, dass die jetzt gar kein einzelnes Bild mehr vor Augen hast.
Ja, und es ist auch im Moment, weil den Kontext muss man noch sagen dazu, es sind häufig Leute aus Tadschikistan, die das machen. Mhm. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen, weil ich eben noch nicht so viel dazu jetzt geforscht habe im engeren Sinne und auch, weil es im Moment politisch auch so ein bisschen heikel ist, zu viel über die Leute auch zu sprechen.
Ja.
Aber ich glaube eben,
Das ist eine Möglichkeit, zur Heilerin zu werden.
Genau.
Was gibt's noch für andere?
Was jetzt in Tatarstan oder in Kasan, gerade eben in der Hauptstadt, sehr beliebt ist, sind so Halal-Cafés beispielsweise.
Vielleicht musst du kurz erklären, was Halal bedeutet.
Genau. Halal heißt eigentlich einfach erlaubt, sozusagen. Mhm. Und das ist so wie, kann man vergleichen mit einem religiösen Speisegesetz. Aber eben Halal geht über die Inhaltsstoffe hinaus, geht eigentlich bis zur Produktion, also es sollte beispielsweise auch nachhaltig sein, aber eben darüber gibt es auch sehr viel...
Nachhaltig hört sich jetzt ziemlich ökologisch an.
Ja, ja, darüber gibt es sehr viele Debatten, was eigentlich Halal bedeutet, und das gibt es auch hier in der Schweiz, wenn beispielsweise über Halal-Fleisch gesprochen wird. Also einerseits geht es darum, dass es quasi eben auf eine spezifische Art geschlachtet wird, aber dann gibt es eben auch Akteure, die sagen, ja, Halal umfasst noch viel mehr als den reinen Akt des Schlachtens.
Also auch noch ethische Aspekte zum Beispiel.
Es geht auch um die Tierhaltung, es geht um die, wie viel die Leute verdienen, die auch in der Distribution arbeiten. Genau, und eben solche Halal-Cafés findet man jetzt immer mehr auch in Kasan. Und das ist das, was du vorher kurz angesprochen hast. Das sind dann eben zwar religiös konnotierte Räume, und das ist eben auch spannend, wie durch die Praxis aus einem Place ein Space gemacht wird. Es geht auch um dieses Space-Making sozusagen. Aber gleichzeitig sind die auch sehr hip und urban. Mhm. Und das ist eben das Spannende, weil das ist so wie eine Umkehrung der Stigmatisierung, die man vor allem in der Sowjetunion erlebt hat. Also wenn man quasi religiös ist, als etwas Rückständiges, ja, als etwas Ländliches. Und eben dieses ganze Unternehmertum steht jetzt auch in so einer Umkehr von diesem Stigma, also dass man eben versucht, auch eben, es sind sehr hippe Räume. Also
was heißt hippe Räume?
Was ist ein
hipper Raum? Wie sieht ein hippes Café aus? Nicht abstrakt, ganz konkret. Ich komme rein, was sehe ich?
Ich würde mal sagen, es ist das Interieur. Also dass es halt sehr modern ist, also so sehr schlicht, aber gleichzeitig eben auch, es hat jetzt zum Beispiel in dem einen Café, an das ich gerade denke, das heißt Itle. Das heißt eigentlich mit Fleisch. Und dann, wenn man reinkommt, hast du sehr schöne Rezeption und dann sieht man so ein leuchtendes Plakat, was heißt 360 Grad Halal. Mhm. Also eben, es wird auch eben so mit einer relativ jungen visuellen Rhetorik, ja, eigentlich gearbeitet. Oder eben auch die Kundschaft, die eben sehr hip ist. Also eigentlich sehr viele junge Menschen und auch sehr modisch. Und das ist das andere. Also es gibt jetzt eben beispielsweise auch sehr viel im Bereich der Modest Fashion, ja, also wo eben auch wieder gespielt wird mit dem Tatarischen, also das beispielsweise tatarische Muster, aber in einer sehr modernen Art inszeniert werden, ja, oder aufgenommen werden und dann auch getragen werden. Also eben, da gibt es auch zum Beispiel Fashion Iftars, also das ist dieses Fest, das Fastenbrechen nach dem Ramadan-Fasten, genau, wo dann eben Mode präsentiert wird. Also es hat... Und ich war vor 16 Jahren das erste Mal, vor 15 Jahren das erste Mal in Tatarstan. Mhm. Und man merkt jetzt immer mehr, wie sich auch das Muslimische so als Zeichen auch der Urbanität eigentlich umgedeutet wird und repräsentiert wird.
Also sozusagen. Das heißt, Muslim sein als Tataren ist dann nicht, ja, ich mache das, was meine Großmutter auch schon gemacht hat und bin so ein bisschen hinterwäldlerisch und konservativ, sondern eher, ich bin aufgeschlossen für eine neue Welt oder habe eine Identität, zu der ich selbstbewusst stehe. Das heißt aber nicht, dass mir nicht wichtig ist, wie ich geschminkt bin oder wie ich meine Hosen trage oder meinen Hoodie oder in welches Café ich gehe.
Ja, und gleichzeitig, jein. Also es ist natürlich, und das ist das Spannende, ich meine, weil die Bedeckung ist was quasi Globales, kann man sagen, im islamischen Kontext, aber eben auch diese Form der Bedeckung, beispielsweise das Kopftuch, wird dann eben wieder sehr lokal angeeignet. Mhm. Und dann eben quasi Kopftücher beispielsweise mit tatarischen Mustern oder die Art, wie das Kopftuch gebunden wird, vielleicht schon so, wie es die Großmütter oder sogar die Urgroßmütter, weil die Großmütter in der Regel in der Sowjetunion aufgewachsen sind und dann häufig kein Kopftuch mehr getragen haben. Aber eben auch das wird quasi als in die Moderne sozusagen transportiert und eben auch so die von diesen Multiple Modernities, also eben, dass auch das modern ist sozusagen. Und eben, das geht natürlich dann in die ganze weitere Vermarktung auch rein, also diese Influencers, die eben auch Fashion beispielsweise, aber auch den ganzen Lebensstil eigentlich auch auf Social Media sichtbar machen. Und eben auch dieses junge, urbane eigentlich.
Sag noch einen Abschluss zum Spa. Ich war nämlich vor kurzem ja noch in einem kirgisischen Spa. Keine Ahnung, ob der halal war. Also das Essen sicher, der Rest weiß ich nicht. Was außer dem Essen kann halal sein in einem Spa?
Mhm. Genau, also der Spa ist halal und da kann ich dir leider jetzt nicht so viel darüber erzählen, weil ich nämlich nicht reingekommen bin, weil der ist nur für Frauen. Also okay. Das ist halt eben beispielsweise, das ist ein Spa für muslimische Frauen und eben dahingehend halal eben, dass beispielsweise Geschlechter getrennt und dass die Leute dann eben quasi
unter sich sein können,
genau. Ja. Aber eben zugleich auch hier wieder sehr modern. Also ich habe dann Leute gefragt, die den besuchen und gesagt, ja, der sei einer der modernsten Spas beispielsweise in der Stadt und der sei jetzt auf dem neuesten Standard und so. Und von dem her, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Oder also das heißt, man kann religiös sein, man kann sich als Muslima verstehen, ohne auf Moderne verzichten zu müssen, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, ich denke schon. Also und ich glaube, die Frage stellt sich für die Leute gar nicht. Also das heißt, sie sagen nicht, ich bin Muslima und trotzdem modern. Nee. Sondern sie würden jetzt sagen, ich bin eine moderne Muslima. Punkt. So, ja. Und ich denke, das ist eben auch diese vielfältige Identifikation der Leute. Also es steht in keinem Kontrast sozusagen.
Ja, ja.
Und ich glaube, um das geht es dann eben auch, beispielsweise in Social Media, dass man das eben auch zeigen kann.
Wenn du jetzt an deine Reise denkst und die Erfahrungen, die du gemacht hast, gibt es zum Abschluss etwas, was du sagst, das war für mich bezeichnend oder besonders wichtig, was du noch erzählen willst oder kannst?
Was sehr spannend war, im russischen Kontext gibt es ja diese Dachas, das sind so die sogenannten
Sommerhäuser,
genau. Und wir waren dann kurz vor unserer Abreise, waren wir auf der Dacha eines guten Freundes von der Familie von uns. Und ja, das war auf viele Arten interessant, weil ich mir dann auch wieder gefragt habe, was die Rolle dieser Dachas sind. Und es kamen dann noch andere Freunde und die sind alle sehr jung, urban und hip und alle sehr künstlerisch. Und einer, der eigentlich Elektromusik macht, ist ein Produzent, nahm dann das Akkordeon hervor und hat so klassische tatarische Musik auf dem Akkordeon gespielt. Und dann haben alle irgendwie dazu getanzt, und zwar vom Vater unseres Freundes, der irgendwie schon an die 80 ist, bis zu den Enkelkindern. Yeah. Und irgendwie ist noch spannend, weil das ist auch wieder so ein Kontext, eben wie auch die Vergangenheit in der Gegenwart eine Zukunft macht, sozusagen. Mhm. Also es ist nicht etwas, was jetzt ländlich, also klar, es war auf dem Land, klar, es war traditionelle Musik, aber irgendwie dann durch die, ja, es ist schwierig zu sagen, ich kann den Ausdruck irgendwie noch nicht ausführen.
Es ist vielleicht schwer zu fassen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also es ist eine Gruppe von jungen Tatarinnen und Tataren, die in der Stadt leben, die dort studiert haben oder da ihr Geld verdienen mit etwas, was es nun definitiv vor 100 Jahren noch nicht gab, wie eben so ein Musikproduzent von einer Musik, die in unsere Zeit gehört. Und sie schaffen es aber gleichzeitig, eine Tradition mitzuleben mit den Eltern, die eben ihre Wurzeln ganz woanders noch hat, in einer Welt, die so heute nicht mehr da ist. Und damit kommt alles so ein Stück weit zusammen. Stimmt das?
Ja, ich denke schon. Und gleichzeitig, es wird halt eben auch etwas in diesem Kontext bewahrt, das sehr lange stigmatisiert war. Weil eben dieses Tatarische, also beispielsweise die Sprache, das war gerade in der Sowjetunion, waren halt die Minderheitensprachen, waren auch stigmatisiert. Also man hat eben nicht in der Öffentlichkeit, schon gar nicht in der Stadt, beispielsweise Tatarisch gesprochen, weil das galt wiederum als ländlich, als rückständig, sondern man hat eben Russisch gesprochen. Und ja, diese Selbstverständlichkeit und eben dieses sich gar nicht überlegen, ob bin ich jetzt modern oder bin ich jetzt nicht modern, sondern es ist einfach
überlegen
modern.
Überlegen wir beide uns ja auch nicht, ehrlich gesagt. Also wir kämen ja jetzt auch nicht auf die Idee, du oder ich, bin ich jetzt modern oder nicht. Aber das wäre vielleicht dann noch mal ein ganz eigenes Thema, so wie du aussiehst.
Ja,
bist du
nein,
dir nicht
ja,
so ganz
Bruno Latour
sicher?
Hat natürlich gesagt, wir sind nie modern gewesen. Ich habe jetzt nur gerade darum gedacht, weil das Buch habe ich auch mitgenommen.
Gut, aber das ist ganz aber anderen schon Kontext. Eine sehr intellektuelle Wendung dann. Ja. Aber eigentlich ist es doch ein schöner Abschluss. Von Tatarstan und von einem Land, von dem wir, die meisten von uns jedenfalls, sehr, sehr wenig wissen, wie eben von vielen dieser russischen Republiken oder ehemaligen Sowjetrepubliken und ein Land, das Teil Europas ist.
Ja.
Also ich fand das Gespräch spannend. Vielen, vielen Dank, Dominik. Wir begegnen uns ja zum Glück jetzt häufig wieder in der Fakultät und im Seminar. Und das war auch nochmal ein Dank an Andi, der mit der Podcast-Schmiede für die Technik und für die Redaktion verantwortlich ist. Es war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und regelmäßig zuhören. Sie können uns außerdem sehr gerne auf Instagram verfolgen. Erleuchtung_garantiert. Ja, und dann bis spätestens in 2 Wochen.